Auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich hoffe, es geht euch genauso gut wie mir. Hat jemand gestern Eis gegessen? Nein. Also den anderen kann ich es nur wärmstens im wahrsten Sinne des Wortes empfehlen, heute ein Eis zu essen. Das kommt gut bei dem Klima. Wir haben in den letzten Monaten uns sehr beschäftigt mit dem Thema Jüngerschaft, wie ihr vielleicht ab und zu mitbekommen habt. Und ich möchte gerne heute eine Art Zusammenfassung machen davon, was wir eigentlich in den letzten Monaten so miteinander gesprochen haben. Und das eher wie eine Art Bilderbuch. Also ich weiß nicht, ob ihr gerne Bilderbücher angeschaut habt früher oder gar heute noch anschaut. Ich finde, Bilder sprechen immer für sich, weil da kann jeder lesen, was er möchte. Oder? Ist doch so. Kennt ihr die Wimmelbücher? Ja, ne? Da sind ganz viele Sachen drin, die man auf den ersten Blick nicht gleich sieht, aber wenn man genau hinschaut, dann erkennt man Dinge. Und so auch heute Morgen wirst du einige praktische Dinge zum Thema Jüngerschaft hören und irgendwas davon, bin ich sicher, bleibt bei dir hängen. Ansonsten musst du es dir alles wortwörtlich aufschreiben und dann nochmal anhören. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist an uns arbeitet und dass jeder an dem Ort, wo er ist, von ihm gefördert und geleitet wird. Seid ihr da einverstanden? Was anderes dürft ihr da auch nicht sagen. Damit ihr einen Überblick habt, hättet ihr so einen Zettel von draußen mitnehmen können. Den braucht ihr jetzt aber nicht zwingend. Höchstens, wenn ihr wissen wollt, wie lang es dauert. Aber könnt ihr beim Rausgehen, wenn ihr es nicht habt, nochmal mitnehmen, damit ihr euch daran erinnert und vielleicht ein bisschen nachgraben könnt. Das Thema für mich heute oder für uns heute ist, komm, folge Jesus nach. Jesus immer näher kommen. Als Jesus auf die Erde kam, ging es nicht darum, eine neue Religion zu gründen oder irgendwie einen Ort der Wallfahrt zu finden, wo man dann später hin muss. Auch nicht nur eine gute Person der Geschichte zu sein, sondern Jesus kam als nicht nur als ein Abgesandter von Gott, sondern er kam als Gott selbst. Und das ist etwas, was mich total herausfordert, das für mich annehmen zu können, dass Gott wegen mir auf diese Welt gekommen ist. In der Bibel findet man eine Menge Wahrheiten. Und wenn du sie liest, dann wirst du eine Menge Sachen nicht verstehen da drin. Also mir geht's auf jeden Fall so. Ich habe so viele Fragen. Der Katalog der Fragen erscheint mir manchmal länger als der Katalog der Antworten. Aber ich merke, dass die Fragen tatsächlich mit der Zeit ein bisschen weniger werden und dass Antworten kommen. Aber nicht nur für hier, sondern für hier, für mein Herz. Und für mich gibt es die zwei wichtigsten Bekenntnisse in der Schrift sind das eine, was Petrus sagte, als Jesus fragte, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und dann antwortet Petrus, okay, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das in sich ist so eine ultimative Wahrheit, wo der erste Mensch sozusagen auf dieser Erde diese Wahrheit hineingesprochen hat zu Jesus, und es ist so geschrieben. Du, Jesus, bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das zweite Bekenntnis, was da auch in unserem Leben auftaucht, das ist folgendes. Es ist von Paulus. Als Paulus und Barnabas in Lystra waren, da waren sie auf Missionsreise, da haben sie ein Wunder getan im Namen des Herrn. Und die Leute dort, die waren außer sich. Wow. Und sie haben überlegt, das sind keine normalen Menschen. Wer sowas machen kann, der ist mega gut drauf. Und dann haben sie sich überlegt, das sind Götter. Und sie haben einen Hermes genannt und den anderen Zeus. Und als Barnabas und Paulus das mitbekommen, sagen sie nicht, ist ja egal, wie ihr uns nennt. Nein, sie drehen sich um und sagen, ey Leute, Moment mal. Wir sind auch nur Menschen. Und diese zwei Bekenntnisse, die brauchen wir in Balance. Einmal zu wissen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und das andere, dass ich nur ein Mensch bin, ein Geschöpf. Und in diesem Spannungsverhältnis meinen Platz zu finden, dass die Waage stimmt, ist gar nicht so einfach. Denn wir tendieren in unserem Leben, dass wir unser Leben selber hier leben wollen und selber Herr sein wollen. Und das andere, dass wir sagen, oh Gott, du bist so groß, was kann schon ich? Nein, Gott hat etwas getan, als er auf diese Erde kam durch Jesus. Und ich möchte mit euch in ein Modell von Nachfolge von Jesus gehen. Denn Jesus kam und er hat etwas getan. Er hat nicht nur gepredigt, das ist die Wahrheit, das sind wichtige Schriften, das ist etwas, was ihr tun sollt, sondern er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und je mehr du mich kennenlernst, umso mehr wird die Wahrheit dich erfüllen und frei machen. Und das hat er nicht mit allen Menschen zu allen Zeiten gleich kommuniziert, sondern sehr unterschiedlich. Lass uns da mal anfangen. Das Erste, kurz nachdem Jesus getauft war, gibt es die erste Begebenheit, wo es um ein Kommen geht. Nämlich Nathanael, einer von dort, hatte Jesus schon kennengelernt und er geht zu seinem Freund, zu Philippus und sagt, du, wir haben den Messias gefunden. Und er sagt, oh, kann ja nicht sein. Und dann sagt er, komm, sieh, komm mit. Und das ist die erste Einladung, die Jesus immer wieder gemacht hat. Die Fans, die Massen sind gekommen. Denkt an die Bergpredigt, Tausende von Menschen. An die sogenannte Speisung der 5000, das waren ja nur die Männer gezählt, und dann nochmal 5000 Frauen und, weiß ich, noch 20.000 Kinder, keine Ahnung. Unglaublich übrigens, wie Jesus kommunizieren konnte ohne Mikrofon. Jesus hat die Massen angezogen. Warum? Da war was los, da war was zu spüren. Und diese Einladung, die gilt bis heute. Bis heute. Und ich gebe euch dann ein Beispiel von mir selber. Ich weiß nicht, ob euch das Buch da was sagt. Kennt das jemand? Ja, ne, so die schon länger unterwegs sind, genau. Das Kreuz und die Messerhelden. Und da drin geht es im Wesentlichen um einen Mann, einen jungen Mann, den Nicky Cruz. Das Ganze hat sich in New York, in Brooklyn abgespielt. Und als ich 12 Jahre alt war, kam dieser Typ, Nicky Cruz, nach München. Und in München hat er damals in einem großen Saal, hat er sein Zeugnis gegeben, so wie Beate gerade eben. Allerdings ein bisschen länger. Und er hat erzählt, was er gemacht hat. So, wenn du das Bild siehst, dann ist das ungefähr die harmlose Version von dem, was der erlebt hat. Er war Gangleader und er hatte eine brutale Bande. Sie hatten mit Drogen zu tun, mit allem, was man sich vorstellen kann. Sie haben sich getroffen, um mit Baseballschlägern, Messern und sonstigen Sachen aufeinander loszugehen und Straßen zu besetzen. Und es war so viel Hass in seinem Leben, in seinem Herzen. Er hat so viel schlechte Dinge erlebt und auch getan. Und er hat eigentlich nur überlebt, indem er der King von allen sein konnte. Und dann kommt dieser kleine Hämpfling von Prediger und sagt was von der Liebe Gottes. Und Nicky Cruz bekommt lange Augen, aber noch viel mehr in seinem Herzen bekommt er Angst. Er fühlt sich entwaffnet. Obwohl dieser Prediger von der Liebe redet, hat er Angst. Warum? Weil diese Liebe mächtiger ist als all seine Power, die er so als Bandenchef hat. Diese Liebe, die dieser Prediger von Jesus da erzählt, die ist so harmlos und so mächtig gleichzeitig. Diesen Prediger umzustoßen oder gar umzubringen, ein leichtes für so einen erfahrenen Boss. Aber das, was dieser Mann hatte, war stärker als was Nicky Cruz hatte. Und als er das dort erzählte, ging etwas in mir 12-Jährigen ab. Nicht, dass ich all das erlebt hätte. Natürlich, ich fand es spannend, als er das erzählte. Ja, ist ja so, wenn man spannende Filme anschaut, schaut man sich gerne an. Man möchte nicht unbedingt Teil sein, höchstens auf der Heldenseite. Aber man will nichts mit der Auseinandersetzung zu tun haben. Und dann erzählte er, wie diese Liebe ihn letztlich überführt hat. Und wie das für ihn war, zuzugeben, dass er unbedingt Jesus braucht. Und es war ein Kampf. Und so war es für mich auch. Komm und sieh. Ich habe zugesehen, ich habe zugehört, wie der das erzählt hat. Und es hatte eine Auswirkung auf mich. Ich habe Appetit bekommen. Meine ganzen Sünden als Zwölfjähriger standen mir vor Augen. Ich war mit meinen Eltern dort und weiß ich, hunderte von Leuten da. Und wir saßen auch noch irgendwie oben auf so einer Galerie. Aber in mir war was drin, das hat gesagt, geh nach vorne, als der Aufruf kam. Möchtest du dein Leben Jesus geben? Und dann, ich weiß ungefähr noch, wie das war. Da war in mir so dieser Wunsch, ich will, was dieser Mann hat. Ich will auch so ein spannendes Leben führen. Man hat ja nicht so den vollen Überblick als Zwölfjähriger, aber ich möchte es, ich möchte Jesus. Und da bin ich vorgegangen und ich habe da angefangen, dann mein Leben mit Jesus zu leben. Und später haben wir das zusammengeteilt mit Harald, hier ganz in der Nähe. Schau mal, komm und sieh, gilt immer noch. Die Geheimnisse Gottes für dein Leben sind noch nicht erschöpft. Und Gott lädt dich immer ein, der Heilige Geist lädt uns immer ein, etwas Neues, etwas Tieferes aus dem Reich Gottes zu entdecken. Egal, ob du 20 Jahre hingegebener Christ bist, du weißt höchstens so viel von der Größe Gottes. Glaubst du das? Und diese Einladung, komm und sieh, ist eine Einladung, kein Befehl. Eine Einladung bedeutet, ich schlage sie aus oder ich nehme sie an. Eine Einladung kann auch sein, dass du sagst, wow, ich bin eingeladen. Ich möchte kommen. Ich bin gespannt, was du für mich vorbereitet hast, Herr. Öffne mir die Augen, dass ich sehen kann, dass ich tiefer reingehen kann. Ich habe Hunger danach. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber es scheint sehr spannend zu sein, was du noch hast. So, das ist das Erste, was hier ein Nachfolge bedeutet. Und das geht nicht vorbei, nur weil du schon lange Christ bist, sondern das steht weiterhin. Ein nächster, näherer Schritt zu Jesus hin, das siehst du vielleicht anhand dieses Kreises, ist, dass Jesus dann mal sagte, kommt zu mir, die ihr euch abmüht. In Matthäus heißt es, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Der Luther sagt, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will eure Seele erquicken. Nur für die, die noch altes Deutsch sprechen. Was es bedeutet ist, jeder von uns schleppt Sachen mit sich rum. Und das ist noch nicht mal anders, wenn du Christ wirst. Wir alle tragen Bürden mit uns. Manche sind schon so lange auf unserer Schulter, dass wir denken, die gehören zu uns. Wir wissen gar nicht mehr den Unterschied, wie das ist, wenn man ohne diesen Rucksack schläft. Die sind Teil von uns. Ob das eine Familiensituation ist, ob es Krankheit ist, ob es an der Arbeit ist, ob es eine eigene Begrenztheit ist, ob es Erlebnisse in der Vergangenheit sind, die mir nachgehen, ob es die Furcht ist, was in dieser Welt in der Zukunft noch auf mich zukommt. All diese Dinge machen uns beladen. Sie sind mühselig. Sie schaffen uns ab. Also sie schaffen uns so rum. Und wir mühen uns ab, so wollte ich sagen. Es ist mühevoll. Und Jesus sagt dir nicht nur am Anfang deiner Hingabe zu ihm, komm her, wenn du mühselig und beladen bist, sondern jetzt auch. Und das möchte ich gerne gleich mal tun. Wenn du etwas hast auf deinem Herzen, wo du sagst, das bedrückt mich, musst da nichts sagen, dann lass uns jetzt mal zu Jesus gehen und sagen, wir machen das wortwörtlich. Magst du das tun, wenn du willst? Stehe kurz auf, nur eine Sekunde. Jesus, du hast gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Und Herr, wir kommen jetzt zu dir. Und hier, da ist dieser Rucksack. Sachen, die ich gestern gehört habe und Sachen, die schon seit Jahren mich beschäftigen. All die Dinge, wo ich keine Antwort habe und ich finde keinen, der mir diese Steine abnehmen kann. Ich schlepp sie mit mir rum. Herr, die ungelösten Fragen, auch meine Sorge, was morgen werden wird oder nächstes Jahr, was mit meinen Kindern passieren wird, was mit anderen Dingen passieren wird. Dinge, die ich nicht verstehe. Hier, ich tausche es ein bei dir gegen diese Ruhe, die du mir versprichst. Denn du hast gesagt, dass du sie haben möchtest, diese Mühen von mir. Ich lasse das los und ich strecke mich aus nach der Ruhe mitten im Sturm, wo du mir diese Last abnimmst und ich frei sein darf. Ich danke dir dafür. Amen. Darf nochmal Platz nehmen. Diese Bibelstelle geht allerdings noch weiter. Sie hört da nicht auf. Jesus redet weiter und er sagt, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und ich sehe auf niemanden herab. Ich lese den nochmal. Das ist das Wesen Gottes durch Jesus, durch den Heiligen Geist mit dir und mit mir. Und alles andere ist eine Lüge. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Du und ich müssen uns Gott nicht beweisen, dass wir schon so reif sind, selbst wenn wir es schon zum 100. Mal verbockt haben. Er wird nie auf dich herabschauen, im Sinne von pff, oder seufzen, wenn ich dich sehe. Macht er nicht. Und es geht hier weiter. Wenn ihr das tut, also uns seiner Leitung anvertrauen, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Er sagt nicht, ihr werdet keinen Stress haben. Aber er sagt, da wo ihr euch meiner Leitung anvertraut, werdet ihr Ruhe finden, obwohl so viele Themen so schwierig sind. Denn wenn du erstmal Ruhe in deinem Herzen hast, bekommst du einen anderen Blick für die Situation, in der du bist. Kennst du das? Normalerweise handeln wir aus dem Druck unserer Seele heraus. Wir sind so angefressen, so angefasst, dass wir auch nicht klar entscheiden können, dass wir auch nicht klar Dinge sehen. Wir sehen das wie durch einen Filter. Wenn wir aber zu Jesus kommen und in seiner Gegenwart Ruhe bekommen, dann können wir Dinge anders sehen. Dann kann Glauben hineinkommen in unser Herz, sodass wir glaubensvoll beten, Herr, komm du in diese Situation. Ich glaube, dass deine Verheißungen wahr sind. Und so bete ich dann vom Himmel her diese Dinge. Aber zuerst brauche ich Ruhe. Und das ist das Angebot, das Jesus macht. Und jetzt kommt noch was. Das Joch, das ich euch auflege. Oh, was, Jesus? Pass mal auf, was da heißt. Es ist leicht. Ein Joch hat man auf die Ochsen gelegt, damit man sie führen konnte. Und das ist nur eine Analogie. Gott ist nicht mit der Absicht da, irgendwas auf uns draufzudrücken, dass wir wissen, dass wir nur Menschen sind. Es ist ein Weg, unter der Leitung zu stehen, dass ich höre, was der Chef sagt. Und deswegen diese Analogie mit dem Joch. Das, was der Lenker sagt, wird über das Joch übertragen. Es ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. So, wenn immer du das Gefühl hast, dass die Bibel viel zu viel erwartet von dir, geh mal zu dem Vers zurück und sag, Moment, das ist die Wahrheit. Jesus hat das gesagt, nicht Paulus oder sonst jemand, sondern Jesus selber. Und wenn das wahr ist, Herr, dann habe ich einfach nicht den richtigen Blick. Bitte hilf mir, die Wahrheit zu erkennen. Denn der Heilige Geist hilft uns immer, das umzusetzen, was Gott in unserem Leben verwirklichen möchte. Das ist die Wahrheit. Und schau mal, Gott ist immer schon, oder Gott kennt schon meine Zukunft, während ich noch dabei bin, meine Gegenwart zu ordnen. Wenn er spricht, wenn er Verheißungen gibt, dann haben die für mich jetzt eine Bedeutung, weil ich dringend ein Wort von ihm brauche, einen Zuspruch, eine Veränderung. Aber bei Gott ist es immer ein Ganzes. Wenn er uns eine Verheißung gibt, reicht das auch in die Zukunft. Das heißt, die Dinge, die er zu mir spricht, die nehme ich mit als einen Schatz in meinem Leben. Und ein Schatz macht einen reich, wenn man ihn hat. So, die Worte, die Gott in dein Leben gesprochen hat, wo er auch jetzt in einer Situation in dein Leben hineinlangen möchte, sie haben Auswirkungen auf jetzt, aber auch auf die Dinge, die kommen. Das heißt, wenn er jetzt dir zuspricht, ich bin bei dir, fürchte dich nicht, dann gilt das nicht morgen nicht mehr, sondern es gilt die ganze Zeit. Gott muss nicht sagen, meine Verheißung ist begrenzt, sondern er spricht ein Geheimnis seines Herzens voller Autorität in dein Leben und es gilt. Es richtet aus und führt aus, wozu es gesandt ist. Und es wird ein Baustein in deiner Autorität als Christ. Ein nächster Folge mir, komm auf oder Aufruf von Jesus. Ihr seht, der Kreis wird zwar kleiner, aber er geht immer näher auf Jesus. Ich habe das mal mit 70 bezeichnet. Was könnte euch dazu einfallen? 70. Genau, irgendwann hat gesagt Jünger. Da gab es diese Massen, da gab es alle die, die die Kranken gebracht haben, da gab es die, die von Dämonen frei wurden, da gab es den Steuereintreiber Zachäus, der auf den Baum geklettert ist, weil er unbedingt Jesus sehen wollte, aber noch näher hin nicht. Warum? Weil die Leute haben ihn ja verachtet, er war ja ein Verräter. Einer der Iren, der für die Römer Steuern eintreibt und dann noch einen Profit obendrauf schlägt nach Lust und Laune. Wie kann man den lieben? Aber er wollte doch unbedingt Jesus sehen. Und er klettert auf den Baum und er sieht ihn. Und dann gab es 70. Es gab eine Anzahl von Leuten, die sind Jesus ständig gefolgt. Und die haben mehr mitbekommen. Die haben nicht von der Ferne zugeschaut, sondern die haben gedrängelt, dass sie mehr hören, was Jesus sagt. Was macht er da? Und sie waren mehr interessiert als die Fans. Und die Botschaft, die Jesus weitergibt, ist nicht nur, ey, lass uns mehr essen, sondern, schau mal, wenn du mich mehr kennenlernst, teile ich dir Geheimnisse meines Lebens mit. Und wenn du einer von mir sein willst, einer der 70, dann gebe ich dir einen Wesenszug der 70 mit. Und Jesus sagt es so, folge mir und liebe deinen Nächsten. Oder wir lesen das mal in der Schrift. In dem Maße, wie man das bei euch sehen kann, dass ihr euch liebt, werden die Leute, die nicht an Gott glauben, merken, dass ihr zu mir gehört. Ich finde das einen sehr schwierigen Vers. Das mit der Liebe ist so eine Sache. Also ich liebe Leute, die mich auch lieben. Wenn du da von mir geliebt werden willst, dann sei bitte nett zu mir. Aber ich weiß, da bin ich nicht alleine. Ich suche mir auch Leute aus, die man leicht lieben kann. Ja, also keine Gefahr auf Widerwärtigkeiten. Ich suche mir gerne Leute aus, die ungefähr so ticken wie ich. Ich suche mir gerne Leute aus, die mir helfen, voranzukommen. Liebe ist ein schwieriges Thema. Warum? Weil es eigentlich eine Tat ist. Wenn ihr das Bild euch anschaut, für mich ist das eine Geschichte. Kein Mensch kann sich selbst Annahme schenken. Man kann sich selbst annehmen, ja, aber etwas Größeres als man selbst kann man sich nicht einfach so nehmen in der Annahme. Wertschätzung. Ich kann mich nicht richtig selbst wertschätzen. Ich kann auch nicht mich so sehr loben. Ja, da wächst die Nase so nach oben. Aber all diese Dinge kann jemand anders tun. Liebe, so verstehe ich das, bedeutet, einen anderen hochzuheben. Einen anderen groß zu machen. Und deswegen kann ich das mit jedem tun, dem ich begegne. Auch wenn ich gar keine persönliche Beziehung mit der Person habe. Ich kann dem anderen Wertschätzung geben in der Art und Weise, wie ich mit ihm umgehe. Ich kann freundlich reden. Ich kann in die Augen schauen. Ich kann mich innerlich, nicht äußerlich, geht vielleicht manchmal auch von der Höhe nicht, aber innerlich kann ich mich kleiner machen als den anderen. Denk mal dran, wie Jesus war. Jesus war unser Vorbild oder ist unser Vorbild. Und Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um zu richten, um zu herrschen, Ja, aber Jesus, du bist doch der Herrscher, du bist doch der Richter. Jesus geht nicht darauf ein, sagt, ich bin nicht dafür gekommen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Ja, denen, die mich gut finden? Nein. Jesus hat jedem gedient. Er hat dem Pharisäer, der auf der Suche war, gedient. Er hat dem Abschaum der Abschaume gedient. Er hat den Verrätern wie diesem Steuereintreiber gedient. Er hat den Prostituierten gedient. Er hat den Besessenen gedient. Es gab keinen Unterschied. Allein das Portfolio seiner Jüngerschaft, wenn du die anschaust, die waren von alle von bis. Da war alles Mögliche dabei. Manche linken Typen, manche, ja, die nicht mal einem in die Augen schauen konnten, manche, die Donnersöhne genannt wurden. Also da waren alle dabei. Aber Jesus kam nicht, um sie irgendwie alle gleich zu machen, sondern er kam, um ihnen zu dienen. Und das ist der Auftrag, den Jesus an dich und mich gibt. Und das erste Übungsfeld ist unsere Gemeinde. Die, die auch an Jesus glauben. Wertschätzung, Annahme, Lob, Ermutigung, jemanden auferbauen, das sind Dinge, die hat Gott mir als Christ in die Hand gegeben, um sie nicht für mich einzusetzen, sondern für euch. Und so auch bei dir. Und das ist auch nicht etwas, was man Weihnachten, Ostern und Pfingsten macht und noch am Geburtstag des anderen, sondern das muss in unserem Leben ein Lebensstil sein. Den anderen höher zu achten als mich selbst, das ist nicht einfach. Aber es ist es wert, weil es die Haltung von Jesus ist. Und er sagt, dass er uns befähigt durch den Heiligen Geist, dass wir das tun können. So, die 70 waren schon deutlich näher an Jesus und er sagt zu ihnen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Achte nicht nur auf dich. Jetzt habe ich gesagt, dass die Liebe so ein schwieriges Thema ist. Wir alle, und ich sage es jetzt mal nur in meiner Ich-Form, ich bin schon vielfach verletzt worden in meinem Leben durch andere Menschen, sogar durch Gemeinde, durch Umstände, durch wo Menschen mit zu tun hatten, durch Systeme. Und ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mich verbittert abwenden oder ich kann versuchen zu sehen, um was geht es eigentlich. Wir haben alle in unserem Umfeld Menschen, die haben Verletzungen erlebt. Warum? Weil auch wir das selber erlebt haben. Und wenn jemand eine Verletzung erlebt hat, dann hilft es nicht, ihm zu sagen, was er A, B, C, D alles jetzt richtig machen muss. Sondern ich möchte mal etwas sagen, was für mich da gilt. Man bleibt bei dieser Person und liebt sie. Es klingt nach einer einfachen Antwort, ist es aber nicht. Denn es bedeutet, mitten im Schmerz bei jemandem zu sitzen, der leidet. Und auch gegen die Angst zu kämpfen, dass ich eigentlich versucht bin, dem anderen seine Entscheidungen vorzugeben, gar zu kontrollieren. Es ist schwer zu lieben, ohne mit den Lösungsvorschlägen zu kommen. Einfach nur da zu sein. Und eigentlich sind wir alle so gestrickt, dass wir erstmal jemanden brauchen, der einfach nur zuhört. Zuhören klingt nicht als sehr effektiv, aber es ist sehr effektiv. Wo wir das, was wir hören, durch die Ohren durchgehen lassen und wir versuchen, diese Person mit den Augen von Jesus zu sehen. Und je mehr ich das selbst erleben durfte schon, umso einfacher kann ich das auch mit anderen machen. Wenn ich verbittert bin, weil mir so viel Übles passiert ist, dann bin ich nicht in der Lage, selbst jemand anders dienen zu können. Ich brauche den Schatz des Freiseins von Verbitterung, von Annahme, die ich nicht darin finde, dass jemand sagt, du hast recht, sondern indem ich Vergebung ausspreche. Vergebung ist eine Sache, die ich tue, die aber der andere erstmal vielleicht gar nicht mitkriegt oder auch nicht einordnen kann. Denn ich lasse los. Das ist, was Vergebung bedeutet. Ich gebe mein Recht auf, Rache zu üben. Und Rache kann so simpel sein, wie fürchterliche Gedanken über die andere Person pflegen. Da fängt das an, dass ich Liebe übe. Und in dem Maße, wie ich Vergebung habe, kann auch Vergebung freigesetzt werden. In dem genannten Vater Unser heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die zwei Dinge gehören zusammen. Ich brauche die Vergebung von meinem Vater im Himmel. Und eine der wichtigsten Dinge ist, dass ich meinen Schuldigern sage, ich vergebe. Und bevor ich das ihnen persönlich sage, muss ich es in meinem Herzen sagen. Das ist das Thema von Liebe, was gar nicht so einfach ist. Ach so, und hier noch zu diesem Bild. Ihr seht, da gehören zwei Personen dazu. Die untere Person geht willentlich auf dieses Brett. Sie strengt sich an, um richtig etwas zu bewegen, damit der andere hochkommt. Welchen Sinn hat die Geschichte da? Für was springt der da hoch? Keine Ahnung. Wenn ich ein Lob jemanden gebe, jemanden ermutige, muss ich nicht wissen, was das alles bewirkt, sondern ich tue es einfach als einen Akt der Liebe, als ein Zeichen der Wertschätzung. Wir können nicht genug loben. Wir können nicht genug ermutigen. Barnabas, einer der Barnabasse in der Bibel, der wurde so genannt, weil Barnabas Ermutiger bedeutet. Der hatte eigentlich einen anderen Namen. Hey, der Typ war bekannt dafür, dass er alle möglichen Leute ermutigt hat. Wie wäre es denn, wenn wir hier alle Barnabas oder Bananis, ich weiß nicht, wie das bei Mädels heißt, heißen würden. Aber an der Liebe untereinander werdet ihr als Christen erkannt. Wie wir miteinander umgehen, ist ein Zeugnis. Und wenn wir das schaffen, dass wir hier unter uns mit Liebe umgehen, dann werden wir es auch nach außen können. Deswegen ist es Jesus so ein Anliegen, dass wir mit Liebe aufeinander zugehen. Dann kommen die 12. Das ist schon einfacher jetzt, das Rätsel, gell? Bei den 12, die hat Jesus nicht in der Öffentlichkeit gelehrt, sondern die hat er mitgenommen, beiseite. Und er hat Geschichten erzählt, den Leuten, allen Leuten, die zugehört haben. Und dann hat er seine 12 Jünger beiseite genommen und hat ihnen das nochmal erklärt. Er hat sie in die Tiefe mit hineingenommen. Und diese Aussage hier, nimm dein Kreuz auf dich, das war eine Sache, das konnte die Masse nicht wirklich so vielleicht ganz kapieren. Und da geht's auch nicht darum zu sagen, oh, ey, ich habe schon ein Kreuz mit dir. Nein, das ist ein schlechter Satz. Das Kreuz ist etwas Heiliges und gleichzeitig etwas Schwieriges. Keiner möchte am Kreuz hängen, auch Jesus nicht. Das war aber notwendig, damit wir frei werden. Deswegen ging er ans Kreuz. Und wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, dann ist das nicht, ja, jetzt, Jesus, kommst du endlich zum Preis der ganzen Geschichte. Ne? Nein, das Kreuz bedeutet, jetzt geht's ums Eingemachte. Jetzt lernst du den Motor von Jesus kennen. Jetzt lernst du verstehen, wie das Reich Gottes tickt. Das Kreuz ist nicht eine Last, die ich mit mir rumschleppen muss, sondern ich trete ein vom Zuschauer und vom Nutznießer und zum Netzsein Mensch in eine Nachfolge, die Wellen schlagen wird. Nimm dein Kreuz auf dich. Dieser Satz ist schon sehr schwer. Man, Jesus sagt es so hier. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und eine Frage, die Jünger mal hatten, Herr, jetzt haben wir alles für dich aufgegeben. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Was bleibt uns denn noch übrig? diese Frage habe ich als Christ auch manchmal. Herr, wenn ich nichts festhalten darf, was den Menschen auf dieser Erde so viel bedeutet, was habe ich denn dann? Du kannst etwas loslassen, wenn du dafür etwas Größeres, etwas Besseres bekommst. Dann fällt es uns leichter, Dinge loszulassen. Stell dir das mal praktisch vor. Du fährst irgend so einen ganz alten, verbeulten, irgendwas, sagt die Marke nicht, irgendein ganz altes Auto. Und dann kommt jemand und sagt, du, wenn du möchtest, könntest du hier mit dieser Limousine tauschen. Was wirst du tun? Dieses alte Auto hat dich immer überall treu hinbegleitet. Mit allen Macken und Reparieren unterwegs. Und jetzt kommt jemand und will dir ein neues schenken. Du lässt das alte stehen, auch wenn es dir was bedeutet hat und viel Geschichte hat, weil da ist etwas, was besser ist. Und das ist das Gleiche, wie das mit Jesus auch ist. Es ist kein Gebot, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, sondern wenn du mir nachfolgen willst, dann nimm dein Kreuz auf dich, folge mir nach. Was bedeutet das? Philipper 2. In Philipper 2, da geht es ein ganzes Kapitel darum, warum und wie Jesus auf diese Erde kam. Es heißt gleich relativ am Anfang, dass der König der Könige alles hinterließ, was seine Herrschaft ausmachte, um auf diese Erde zu kommen. Stell dir das mal vor, da ist ein König. Der König hat eine Krone, der hat ein teures Gewand. Das hat nur einer im ganzen Land, nur er. Er hat wunderbare Schuhe, er hat in der Hand oder am Finger einen Ring, und zwar nicht nur so einen kleinen, sondern einen richtigen fetten Siegel und alles. Er hat ein Zepter in der anderen Hand und er bewegt sich in einem Umfeld, wo alle nur darauf aus sind, den nächsten Wunsch des Königs zu erahnen, um schon zu kommen. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus die Krone nahm und hingelegt hat, dass er den Umhang abgelegt hat und hingelegt hat. Er hat sein königliches Wand hergegeben, er hat den Ring abgemacht, er hat das Zepter hingelegt, er hat ein Gewand angezogen, sodass er auf die Straße gehen konnte und keiner konnte ihn als König erkennen. Und nicht nur das. Er ging nicht dahin, wo man gut leben kann, sondern er ging an die Orte, wo die Nichts waren. Er wurde dreckig. Jesus sagt von sich, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn, also er, hat nichts, wo er als regelmäßigen Ort schlafen kann. Habt ihr schon mal gelesen, dass Jesus irgendwo seine eigene Villa hatte mit Garten und Seegrundstück? Oder dass Jesus irgendwo sein tolles schwarzes Pferd geparkt hatte, um heimlich schnell mal zu reiten, damit er nicht alles laufen musste. Der Sohn Gottes hat alles hergegeben, weil es notwendig war, so zu werden wie du und ich. Er musste so werden wie wir, damit er genauso herausgefordert ist wie du und ich, nicht wie ein König. Er musste so werden wie du und ich, damit er zu dir gerechnet wird und damit er dann als einer von uns etwas tun kann, was nur er tun konnte. Dadurch, dass er nicht gesündigt hat, hat er freiwillig gesagt, ich nehme alle Sünde auf mich. Ich spreche dich und dich und dich und dich frei. Warum? Weil ich sie nehme. Aber er musste werden wie einer von uns und sogar wie der Niedrigste. Und um deutlich zu sein, sogar noch ein bisschen niedriger als der Niedrigste, damit er ihn heben kann. Deswegen kann ein Mörder zu Jesus finden. Am Kreuz denkt er dran, der neben ihm gesagt hat, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus hat all dies getan. Er ging auch noch bis ans Kreuz. So, und jetzt sagt Jesus, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Deine Würde, dein Sein, worin bemisst sich das? In dem, dass du eine gute Ausbildung hast, einen guten Job, dass die Familie halbwegs passt, dass du keine Schulden hast, dass du es geschafft hast, Haus und Hof zu haben. Ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt, alles, was dir mehr bedeutet als ich, steht als Götze im Weg. Bin ich bereit, alles, was ich habe, herzugeben, um Jesu willen? Das kann jeder nur für sich selber beantworten. Selbst wenn ich nichts mehr hätte, gar nichts mehr hätte, was hätte ich denn dann stattdessen? Nur Jesus? Und ich glaube, Jesus hat uns da ein Vorbild gegeben. Jesus hat nie irgendetwas gefordert, was er nicht selbst gelebt hat. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. In der Welt macht es keinen Sinn, alles herzugeben. Das müssen wir einfach akzeptieren. Das heißt, es wird nicht so einfach zu sagen, ja, das passt schon, passen wir an. Sondern eine innere Entscheidung zu treffen, dass mein Geld, mein Besitz, meine Wünsche, alles, was ich habe, ich bereit bin zu geben. Um, so wie Jesus, an Orte zu gehen, an die man als normaler, klar denkender Mensch nicht geht. Oder mich um Menschen zu kümmern, die nun überhaupt nicht in meiner Preisliste vorkommen. Mich zu demütigen, so wie der Sohn Gottes. Demütigen bedeutet, ich mache das freiwillig. Jesus erniedrigte sich selbst, sagt die Bibel in Philipper 2. Das heißt, er hat sich klein gemacht. Er wurde nicht klein gemacht. Er hat sich klein gemacht. Jetzt versteht er, warum dieser Anspruch eigentlich nur bei den 12 Jüngern richtig durchbrach. Und sie haben das auch erlebt in ihrem Leben, was es bedeutet, nach und nach. Aber gleichzeitig bedeutet es auch, noch näher an Jesus zu kommen und ein Maß an Autorität zu erleben, das weit über das Menschliche hinausgeht und über das Gelegenheitsnachfolgen von Jesus. Ein anderer schwerwiegender Punkt ist, liebe mich mehr als deine Familie. Jesus sagt es so, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Ey, da sind so viel meiner nicht würdigs drin. Das finde ich ein bisschen bedrohlich fast. Hat Jesus nicht den Wunsch, dass Familie harmonisch sein soll? Ja. Aber jetzt stell dir das vor, du bist vielleicht die einzige Person in deiner Familie, die wirklich an Jesus glaubt. Und alle anderen schlafen sonntags aus. Oder noch schlimmer, wir kennen ja unseren Kulturkreis, aber in vielen anderen Kulturkreisen beschädigst du die Ehre der Familie, wenn du nicht in der Religion deiner Familie unterwegs bist. Weil es um Ehre geht und Schande. Und wenn du dich zu Jesus bekennst, bringst du Schande drauf, weil alle auf die Familie runterschauen. Und Jesus sagt, es kann dich dein Ansehen in der Familie kosten. Wir kennen das von den verfolgten Christen in verschiedenen Ländern. Wenn sie sich aus dem Islam, Hinduismus, aus Naturreligionen zu Jesus bekennen, kommt es nicht selten vor, dass die Familie sie ausstößt. Oder eine Familie muss ein Dorf verlassen, weil das Dorf gegen sie ist. Du beschämst die Götter und entweder du kommst zurück in unseren Glauben oder wir verstoßen dich und du kannst nichts mitnehmen außer deinem Leben. Diese Sache ist sehr schwer und ich glaube, dass wir etwas da brauchen. Wir haben unter uns auch Leute, die sind die einzigen in der Familie, die an Jesus aktiv festhalten. Und wir, die wir das wissen, wir können ab und zu unsere Geschwister ermutigen, dass sie im Glauben weitergehen, dass sie nicht aufhören, dass sie dran festhalten. Weil es nicht so einfach ist, der Einzige daheim zu sein. Und ein letztes hier noch. Es klingt so kurz, dieser Satz. Sei bereit, dein Leben zu geben. Und ich glaube, ihr stimmt zu, es ist absolut nicht leicht. Aber wenn du etwas hast, was größer ist als die Not, die Situation, die es erfordert, dass du dein Leben gibst, dann bist du dafür bereit. Ich glaube, manch einer würde vielleicht bereit sein, sein Leben für seine eigenen Kinder zu geben. Es wird aber schon schwieriger, wenn es um Freunde geht, auch sehr gute Freunde. Bei Jesus war es so, er hat sein Leben nicht für seine Freunde gegeben, sondern er hat sein Leben, er hat zwar das auch gemacht, aber er hat gesagt, er hat sein Leben gegeben für die Sünder. Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben, da gab es dich und mich noch gar nicht. Aber wir profitieren heute davon. Jesus hat sein Leben hergegeben, weil das die einzige Lösung war für dich und für mich. Und deswegen darf ich heute leben. Deswegen habe ich Leben in Jesus. Er gab sein Leben, damit ich Leben bekomme. Und das heißt in der Schrift so, im 1. Johannes 3, Vers 16. Ihr wisst, was in Johannes 3, Vers 16 steht? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Und jetzt setzen wir vor Johannes 3, Vers 16 noch ein Erstens. Und da steht, wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Und jetzt kommt die Sache nach Jesus. Also vorher ging es um Jesus, das wurde gesagt am Anfang. Und jetzt zu uns. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Und das ist herausfordernd. Mein Leben für andere hinzugeben. Und wir kennen das von Open Doors und anderen Werken, was es bedeutet, für die Christen dort Christen zu sein. Und wenn sie sich heimlich treffen und dann kommt die Polizei und findet das raus und die kommen ins Gefängnis. Es geht ihnen miserabelst. Aber sie sind bereit, das auf sich zu nehmen, weil sie sagen, Jesus bedeutet mir alles. Wir haben das so vielleicht hier noch nicht. Aber Leute, wir brauchen diese Nähe zu Jesus, damit wir für die Zukunft auch bereit sind. Und vielleicht schickt der Herr einen von uns irgendwo mal hin, wo man nicht weiß, ob man da wieder lebend rauskommt. Das kann ich machen, wenn die Liebe in meinem Herzen zu Jesus und für meine Zielgruppe größer ist als die Liebe zu meinem eigenen Leben. Und das ist ein Wachstumsprozess. Und ich möchte dich einladen, uns einladen, dass wir das Ganze in einem kurzen Gebet formulieren. Das sind Kreise, die immer näher zu Jesus kommen. Und alle in diesen einzelnen Stufen sind alle präsent in deinem und meinem Leben. Wir brauchen alle, auch wenn vielleicht der Herr gerade mit uns an einer Sache ganz besonders arbeitet. Und es ist ein Ja-Sagen, ein Vertrauen, dass der Herr diese Dinge in unserem Leben gut voranbringt. Und es hat nichts mit Furcht zu tun, sondern es hat mit Liebe zu ihm zu tun. Dass er mir mehr bedeutet als alles andere. Und ich mich darauf einlasse. Ich will das mal ins Gebet bringen. Heiliger Geist, bitte hilf mir, in meiner Liebe zu Jesus zu wachsen. Ich habe Hunger nach mehr von Jesus. Ich möchte sehen, was du vorbereitet hast für mich. Ich bitte dich um dein Eingreifen in all meinen Sorgen, Problemen, Krankheiten, Unmöglichkeiten. Aber ich bitte dich auch, dass du mein Leiter, mein Lehrer bist. Und dass du mir zeigst, was es bedeutet, dir nachzufolgen und wie ich das in meinem Leben umsetze. Öffne mir die Augen für den Wert, den meine Geschwister in deinen Augen haben, so dass ich sie immer mehr lieben lerne. Ich kann das nicht aus mir heraus, aber deine Liebe soll aus mir heraus strahlen. Und ich möchte das lernen, ich möchte da drin wachsen. Weil ich dich so sehr liebe, möchte ich auch bereit werden, meine menschlichen Sicherheiten dir unterzuordnen. Alles, was ich erreicht habe, habe ich erreicht durch deine Gnade, Gott. Aber ich stelle es dir zur Verfügung, dass du damit machen kannst, was du möchtest. Herr, du bist es mir wert. Ich bringe dir meine Familie. Schenke du mir Kraft, dir treu zu sein, auch wenn keiner sonst mit mir den Weg geht. Ich segne meine Familie, dass auch sie Jesus kennenlernen und ihnen die Augen aufgehen. Und Jesus, das wirkliche Leben habe ich nur in dir gefunden. Ich möchte dir als Dank mein Leben geben und dir folgen, wo immer auch du mit mir hingehst. Danke, Herr, dass du das in mir voranbringst und dass ich weiter wachsen darf. In Jesu Namen. Amen.